Grüße, Freunde des Rennsports. Herzlich willkommen zum E-Pod, dem wöchentlichen Podcast zur Formel E. Ich bin der Philipp und heute auch mal wieder mit dabei der Tobi. Und der Tobi, Grüße.
Tag, Philipp.
Na, wie läuft es? Ein weiterer sonniger Sonntagnachmittag in diesem, wie man so schön sagt, Jahrhundertsommer, Jahrtausendsommer. Weiß nicht, was das für ein besonderer Sommer ist. Es ist jedenfalls nachhaltig warm und allen geht's gut, oder? Wie sieht's aus bei euch?
Es ist immer ein Jahrtausendsommer. Ich weiß nicht, wie oft ich in diesem Jahrtausend schon das Wort, das ist der Jahrtausendsommer, den Satz, das ist der Jahrtausendsommer gehört habe. Und dann denke ich mir jedes Mal so, Alter, von den 1000 Jahren im nächsten Jahrtausend haben wir gerade mal erst 18 hinter uns, beziehungsweise 17 hinter uns und das 18. läuft gerade erst. Ja. Was wollt ihr schon mit eurem Jahrtausendsommer?
Das ist noch nicht mal richtig volljährig, das Jahrtausend.
Na eben.
Ja, man legt sich ja gerne früh auf Sachen fest. Weißt du, wie es ist, ne? Was macht der Zülpich-Epri? Kommt der?
Ich
habe die Strecke gesehen. Ich finde das sehr, sehr reizvoll.
Ich darf noch keine Details verraten. Das ist alles noch nicht offiziell.
Ja, verstehe. Na gut. Aber der Bürgermeister weiß ja schon Bescheid, die Stadtwerke.
Wir befinden uns in der Planung.
Sehr gut. Und mit wir meinst du dich, oder?
Ganz alleine kann man sowas natürlich nicht machen. Da müssen auch noch andere Leute.
Lukas, die Katze hilft auch noch.
Genau. Und Dr. Thielke hat dir seinen Bleistift geliehen, um eine ordentliche Strecke zu skizzieren. Ja, ich sehe schon. Da wird was Großes draus werden. Wenn nicht Zürich-Epri, dann eben Zülpich-Epri. Warum nicht?
Glaubt ihr, Herr Thielke knabbert an seinen Bleistiften? Kennt ihr so Leute aus der Schulzeit von damals, die einen Bleistift geknabbert haben?
Ja, kenne ich. Das waren aber meistens nicht so die ganz akkuraten, habe ich so das Gefühl. Und der kommt mir vor, als wäre er mehr so, nee, der macht das glaube ich nicht. Der ist eher wie ich, der legt die Stifte auch gerne rechtwinklig zur Tischkante nebeneinander und so.
Mhm.
Kann ich mir vorstellen.
Gut, okay. Schön immer im gleichen Abstand zueinander.
Wenn es geht, ja. Muss nicht exakt sein. So schlimm bin ich ja nicht. Aber wenn es ein bisschen, wenn Dinge sich an anderen ausrichten, das gefällt mir einfach.
Hm.
Wieder mal ein Thema für einen anderen Podcast. Kommen wir doch zu den Themen, die mit diesem Podcast zu tun haben. Ihr habt das alle gesehen und viele von euch haben sich beteiligt an den eFormel.de Season Awards 2017-2018. Und ich sag mal nur ein Stichwort, Daniel Abt, und damit wäre auch der Großteil irgendwie gesagt. Ich habe von Dennis, unserem Grafiker, mitbekommen, dass er Mühe hatte, ausreichend interessante Daniel Abt-Fotos auszugraben, um all diese Awards mit einem coolen Bild zu versehen. An dieser Stelle mal Chapeau 1150.
Chapeau!
Denn das ist richtig nice geworden, ist schön anzusehen. Und ich würde sagen, wir nehmen uns kurz die 5 Minuten und blicken einmal drüber, was hatten wir denn eigentlich zu vergeben und wer hat gewonnen?
Also, zu vergeben hatten wir Preise. Also, naja, Ruhm und Ehre hatten wir zu vergeben. Und zwar an Formel-E-Teams, Fahrer und Strecken. Und knapp 400 von unseren Hörern und Lesern haben da mitgemacht, haben ein Google-Form, wie hieß es auf Deutsch nochmal, Google...
Formular.
Formular, Dankeschön, ausgefüllt. Da abgestimmt in einigen lustigen und interessanten Kategorien, unter anderem Fahrer des Jahres, Aufholjagd des Jahres, Pechvogel, Aufsteiger bei den Teams, beste Strecke der Saison, und da hat ein Kollege richtig abgeräumt, und zwar Daniel Johannes Abt.
Alles abgeräumt, was da war.
Oh ja. Also wirklich eigentlich jede Fahrerkategorie mitgenommen, die es so gibt, mit Ausnahme von 1, 2, 3, 4.
Ja, das wären zum Beispiel Quali-König des Jahres, der Titel geht an Jean-Éric Vergne, ebenso wie Mr. Constant, das ist auch Jean-Éric Vergne geworden. Und
richtigerweise.
Dann haben wir noch den Elotti, der hat auch was gewonnen, und nämlich den Rookie des Jahres-Titel. Das wäre natürlich für Daniel Abt auch schwierig geworden, fürchte ich, ne?
Tja.
Und dann haben
aber berechtigterweise Vergne und Lotterer die Preise gewonnen.
Genau, und dann
Haben wir noch einen weiteren Fahrer-Award, der nicht an Daniel Abt gegangen ist, nämlich die Aufholjagd des Jahres. Das hat aber Daniel Abts Teamkollege Lukas Di Grassi gewonnen, der ist nach 0 Punkten aus den ersten 4 Rennen mit einer doch sehr, sehr überzeugenden Leistung geschafft hat, am Ende noch Vizemeister zu werden.
Ja, aber gut.
Unfassbar. So, und was hat Abt jetzt gewonnen? Das erwähnen wir auch nochmal schnell, oder?
Du meinst das Team? Audi Sport Abt Schaeffler hat gewonnen?
Nein, Daniel Abt meint er.
Achso. Ja, dann lies mal vor, da hast du einiges zu tun.
Ich lese mal vor. Also, wir gratulieren Daniel Abt zu den Preisen. Tobi, wir teilen uns das jetzt. Ich nenne eine und die andere.
Wunderbar.
Gratulieren Daniel Abt zu den Preisen in der Kategorie Fahrer des Jahres.
Aufsteiger des Jahres, Fahrer.
Beste Fahrleistung in einem Rennen.
Überholkönig des Jahres.
Persönlichkeit des Jahres.
Mr. Social Media.
Pechvogel des Jahres.
Fertig.
Und das war's.
Erst da.
Habe ich nicht drauf geachtet, wann's aufhört.
Ja, dann, was soll man dazu noch sagen? Ich meine, offensichtlich ist zumindest unter den Fans, die mitbekommen haben, dass es diese Abstimmung gibt, relativ klar, wer eigentlich hier alles verdient und gewonnen hat, ne?
Mhm. Es gibt ja doch. Es sind doch ein paar viele Awards geworden. Okay, ob und inwieweit die jetzt da, ich sag mal, nach objektiven Gesichtspunkten vergeben wurde, da kann man natürlich drüber streiten. Aber ist klar, dass wenn ein deutscher Hersteller antritt, wo auch ein deutscher Fahrer dabei ist, der unter anderem das einzige Rennen in Deutschland gewonnen hat, dass der dort vielleicht auch subjektiv ein paar Stimmen mehr bekommt als ich sag mal Fahrer nicht deutscher Nationalität bei einer Abstimmung, die hier auf einer deutschen Formel-E-Seite gemacht wird, ist ja auch logisch.
Ja, klar. Das ist schon alles ein bisschen gefärbt, logischerweise, aber es war schön und Daniel Abt hat sich ja auch mit einem Herzchen auf Twitter bedankt, also der hat es schon auch gemerkt. Und das Team Audi Sport Abt Schaeffler hat ja ebenfalls abgesagt, ne? Als Team of the Year. Und der andere Titel, wenn ich mich nicht irre, war Beste Strategie des Jahres. Das haben sie abgesahnt. Und dann ganz zufällig war natürlich das beste Rennen des Jahres und die beste Strecke des Jahres war natürlich dann Berlin-Nepris und Berlin-Tempelhof, die Strecke. Tja, da haben wir aber auch, glaube ich, haben wir noch was vergessen. Ah, wir haben noch was vergessen, worüber wir ja intern viel diskutieren. Ich mach mal ringfrei für Bromance des Jahres. Wie seht ihr das?
Tobi.
Also, gewonnen haben Daniel Abt und Lucas Di Grassi, aber da, ich meine, da scheiden sich die Geister, ne?
Ja, aber berechtigterweise scheiden sich die Geister. Mhm. Also Lucas Di Grassi und Daniel Abt in allen Ehren, aber die Bromance des Jahres darf eigentlich nicht an wen anderen gehen als Wern und Lotterer. Also was die beiden in den sozialen Netzwerken, die grillen zusammen und die gehen in Freizeitparks miteinander. Das sind wie so zwei 13-jährige Mädels, die die Zeit ihres Lebens haben. Weiß ich nicht. Jetzt hat halt Audi gewonnen bei der Bromance des Jahres mit Abt und Di Grassi, aber Wern Lotterer, die sind nur auf zwei und meiner Meinung nach können die Positionen tauschen.
Ja, das finde ich auch.
Bird und Lynn übrigens auf drei, das hat mich auch sehr überrascht, aber naja.
Ja, von denen habe ich nicht so viel mitbekommen, ehrlich gesagt. Ja, bei Abt und Di Grassi ist es schon, weiß ich nicht, so Bromance ist mehr so, also die sind mir auch nicht romantisch genug, ne? Die sind hinter der romantischen Phase schon angekommen. Die sind mehr so, Alter, geht der mir auf und sagt, meine Güte, der überholt, obwohl er nicht soll. Was soll die Scheiße, das ist mein Sieg und solche Sachen. Das ist mehr so die Formel-E-Fahrer-Ehe des Jahres, die nicht mehr so gut läuft, weißt du, auf dem
eigenen Ast. Ich wollte sagen, im sechsten Jahr, das siebte steht kurz bevor.
Ja, sowas in der Art, genau. Da sieht man schon, was kommt nächstes Jahr.
Ja, das wird scheppern.
Aber sowas von. Das wird spannend.
Drauf.
Alles nächstes
also mal
Jahr
gucken,
wird großartig.
Aber richtig.
Ja, den einzigen Award, den wir da jetzt noch nicht genannt hatten, ist der Aufsteiger des Jahres bei den Teams.
Ah, ja.
Der ging an Techita.
Ja, aber gut, darüber muss man nicht diskutieren.
Auch mehr als verdient. Genauso wie letzte Woche ihr ja auch bei eurer Teambewertung Techita 9,5 von 10 Punkten gegeben habt. Und damit den ersten Platz ist das auch in diesem Punkt mehr als verdient.
Schon, oder? Da bist du sind bei uns ein Eich.
Auf jeden Fall.
Auf jeden Fall.
Wisst ihr, was auch groß war im letzten Jahr?
Nee, erzähl mal.
Die Zahl der TV-Zuschauer weltweit bei der Formel E.
Tatsächlich.
Boah.
Wie groß
war die
denn?
Noch größer als Social Media. Wir fangen mal mit TV an. 300 Millionen Fernsehzuschauer gab es in der letzten Saison. Das ist deftig.
Nicht schlecht, dass Leute immer noch so viel Fernsehen. Spannend.
Ich war auch ganz überrascht davon. Aber naja, weltweit 300 Millionen, das ist schon eine große Zahl, finde ich, für wohlbemerkt das vierte Jahr der Formel E. Mhm. Ich weiß nicht, ob irgendwelche, ob die Formel 3 in ihrer ganzen Zeit, die sie so existiert, insgesamt 300 Millionen TV-Zuschauer bekommen hat.
Ich kann da keine Prognose abgeben, aber ich habe auch das Gefühl, dass sie da höchstens dran kratzen. Das ist jetzt nicht so weit vorne in der Aufmerksamkeit der Leute, dass man das irgendwie vergleichen könnte. Ne? Ich finde, das ist eine gute Zahl und ich gehe davon aus, dass sie Jahr für Jahr für Jahr für Jahr größer werden wird, denn dass da ein steiler Trend nach oben abzuzeichnen ist, oder sich abzeichnet, ist, glaube ich, klar, oder?
Denke ich auch. Die nächsten Jahre wären noch größer. Sorry, Tobi, jetzt du.
Ja, kein Problem. Genau das wollte ich jetzt auch sagen, dass in der Vergangenheit ein Wachstum zu beobachten war, worauf wir auch weiter in Zukunft bauen können. Denn ich sag mal, wenn jetzt BMW und Nissan einsteigen werden, dann nächstes Jahr Mercedes und Porsche als Werksteams, das wird mit Sicherheit die öffentliche Aufmerksamkeit und damit auch die Anzahl der TV-Zuschauer nicht verringern. Also da gehen wir davon aus, die 300 Millionen sind nur der nächste Schritt auf der großen Leiter, den die Formel E zurücklegen wird. Aber was ich besonders interessant fand, in den TV-Zahlen ist das erfolgreichste Rennen, das in von einem Sendepartner übertragen wurde. Das war nämlich der Berlin E-Prix, der bei der ARD 1,46 Millionen Zuschauer erreicht hat. Mhm. Fand ich dann doch sehr bemerkenswert und das ist echter Fingerzeig, zumal das ja das erste und bislang auch einzige Rennen war, das tatsächlich in Deutschland im öffentlich-rechtlichen Fernsehen ausgetragen wurde. Nichts gegen Eurosport oder D-Max, aber deren grundsätzliche Reichweite ist ja im Vergleich zur ARD einfach nicht annähernd gegeben. Von daher, wie gesagt, ist schon ein super Ergebnis, nicht nur in Deutschland gewesen, sondern auch weltweit.
Das Highlight des ganzen Jahres war allerdings der Rom-E-Prix. 34,2 Millionen Zuschauer haben in Rom zugeguckt. Und gibt noch eine Zahl für den Durchschnitt, das sind 27,1 Millionen Zuschauer, die pro Rennen eingeschaltet haben. Und zum Vergleich, mal 2018 27,1 Millionen, 2017 18,6 Millionen Zuschauer. Das ist schon ein ordentliches Wachstum, was die Formel E da verbucht hat. Und das ist ja nur die Zahl fürs Fernsehen. Das wirklich krasse Wachstum gab es dann erst, wenn man sich die Zahlen von den sozialen Netzwerken anschaut. Über ganz Social Media verteilt ist in der Zielgruppe bei 13- bis 17-Jährigen in Saison 4 die Zahl der Followerschaft um 350% angestiegen. Auf Facebook machen jetzt inzwischen 49%, also ziemlich genau die Hälfte, der ganzen Interaktion 13- bis 24-Jährige aus. Insgesamt ein bisschen mehr als die Hälfte gewachsen, also an Followerschaft im letzten Jahr. Auf Instagram sind sogar 90% mehr Verfolger am Ende von Saison 4 gewesen als am Anfang von Saison 4. Dazu kommen dann die Videoaufrufe, die auch nochmal extra bewertet wurden. Das heißt, da nimmt man dann die Aufrufzahlen von YouTube, Twitter, Facebook, Instagram zusammen und kriegt dann eine Zahl von 675% heraus, die das Wachstum widerspiegelt von den Aufrufzahlen. Also haben einen Wert aus Saison 3 und der Wert von Saison 4 ist 675% größer.
Boah! Junge, 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 Junge.
Ja gut, man muss natürlich das ein klein bisschen relativieren, muss natürlich sagen, dass ich sag mal, jetzt in dieser Saison auch viel, viel mehr an Inhalten da gepusht wurden. Ich kann mich da an die vergangene Saison erinnern, da hatte man irgendwann 2-3 Monate nach einem Rennen hatte man mal Highlight-Videos, die Formel E reingestellt hat, und ich sag mal, das hat sich ja grundlegend geändert. Mittlerweile gibt es die Kurz-Highlights-Videos mit 4 Minuten Länge, glaube ich, ja schon am selben oder sonst spätestens am nächsten Tag. Gesagt, es gibt ja auch.
Das ist eine Sache von Stunden.
Ja,
also total, ich reg mich bei der Formel 1 immer auf, weil das viel länger dauert als bei der Formel E, und F1 macht das schon am gleichen Tag noch. Das sind tatsächlich, glaube ich, maximal 3 oder 4 Stunden nach dem Rennen, dass diese kurzen Highlights online sind.
Und wie gesagt, dann 2, 3 Wochen später kommen auch meistens die Full Race Videos auf YouTube und kann man sich dann das komplette Rennen nochmal angucken. Das macht die Formel E schon gut. Da hat sie auch viel dazugelernt, sage ich mal, in der vergangenen Zeit. Und was es da nicht alles mittlerweile an Videos gibt, zum Beispiel die wichtigsten Rennszenen sind zum Beispiel aus der Kommentatorenkabine, wo man Jack Nichols und Dario Franchitti und Bob Varscher sehen kann, wie sie denn reagieren, während großartig. Sie live das Rennen kommentieren. Das ist, finde ich, der absolute Wahnsinn. Und ja, Best of Team Radios gibt es ja auch mittlerweile bei jedem Rennen. Und ja, sagt also, da ist die Formel E sehr, sehr aktiv und offensichtlich bekommen sie da auch ein sehr, sehr positives Feedback von den Usern, dadurch, dass die Abrufszahlen immer weiter steigen und, naja, ich will jetzt nicht sagen ins Unermessliche gehen, aber doch sehr, sehr beeindruckende Zahlen erreichen.
Ja, und vor allem hat man auf YouTube auch viel belastbare Werte als beim Fernsehen, wo ja nach wie vor einfach hochgerechnet wird, ne? Irgendwelche Leute gucken irgendwas und dann wird hochgerechnet die 1000 Leute, die da irgendwie die Truppe sind, von denen wird dann hochgerechnet auf die, weiß nicht, wie viele von den 82 Millionen Deutschen Fernsehen gucken, aber doch viele, zig Millionen. Und wenn du jetzt auf YouTube was angesehen hast, dann hast du das da angesehen und dann hat man eine Zahl, mit der man was anfangen kann. Also ich bin da ja sehr dafür.
Ich habe mal irgendwas, also ich habe die Zahl leider nicht mehr da und im Kopf, aber ich habe mal verglichen, wie die YouTube-Highlights sich so entwickelt haben und wie die Aufrufzahlen immer gestiegen sind. Ich habe leider keine Totalzahl im Kopf, so eine Nettozahl, was am Ende rauskommt, wie viele Leute sich die Highlights angesehen haben. Da ist tatsächlich das erwartbare Wachstum gewesen, Saison 1 noch am schwächsten, Saison 2 dann besser, Saison 4 eigentlich die beste Saison von allen. Wenn es da nicht irgendwie was mit Saison 3, wenn da nicht irgendwie was mit Saison 3 passiert wäre, was ganz komisch gewesen ist. Ich weiß nicht, Tobi, magst du mal beschreiben, wie das da aussieht?
Ja, also ich kann es auch nicht genau nachvollziehen. Also die Saison 4 liegt jetzt immer so um die 100.000 Abrufe pro Rennen, während die Saison 3 Videos natürlich Stand heute, das ist ja, muss man dazu sagen, ein ganzes Jahr später, zum Teil eine 500.000 Abrufe haben. Das Rennen 11, das müsste Montreal Rennen 1 gewesen sein. Liegt da an der Spitze mit über 460.000 Abrufen. Das ist natürlich eine ganz krasse Geschichte. Kann natürlich mit vielen Sachen zusammenhängen, zum Beispiel damit, dass jetzt die Saison 3 Videos nochmal groß vermarktet wurden im Rahmen der Saison 4 Rennen, würde aber eigentlich gegen die hohe Abrufzahl in Montreal sprechen. Ich kann es nicht mit Sicherheit sagen, was da passiert ist. Es ist ein bisschen seltsam.
Ich auch nicht. Sehr interessant jedenfalls. Wer möchte, darf das mal auf meinem Twitter-Profil nachgucken, irgendwie in die Medien reingehen und dann ist es ein Tweet vom 9. August, vom letzten Donnerstag. So, das war's mit TV, oder?
Genug TV.
Genug TV. Wir haben noch Motorsport, über den wir reden wollen. Ja,
ja, aber wir haben Motorsport, der nicht Formel E ist. Es ist nicht Formel E, aber es ist immerhin E.
Na, immerhin.
Oder?
Aber Formel E ist doch schon gar kein Motorsport mehr. Hey. Die haben keine Verbrennermotoren mehr. Ja. Oh nein, oh nein.
Um Gottes Willen, das geht jetzt anderen dann auch so. Zum Beispiel der FIA World Rallycross Championship oder WRX kurz. Das ist nämlich die erste Rennserie überhaupt, die den Verbrennungsmotoren Tschüss sagt und dann in Zukunft ausschließlich elektrisch antreten wird. Also da hat man mal noch drüber diskutiert, ob es vielleicht parallel zur Verbrennerserie eine elektrisch betriebene geben wird. Aber nein, hat man sich jetzt entschlossen, ab 2020 voll elektrisch unterwegs zu sein, mit Akkus von Williams und einem Einheitschassis von Oreca, was mich ein bisschen irritiert. Einerseits klar, einheitliche Teile spart Geld für die Teams, aber ein Einheitschassis, das hat mich schon ein bisschen irritiert, weil doch da eigentlich, soweit ich das weiß zumindest, verschiedenste Marken am Start sind. Und die verschiedenen Autos auch irgendwie mit der Identifikation der Fans auch zu tun haben, oder nicht? Oder sehe ich das falsch? Ich meine, was ist da drin? So Peugeot, Audi, VW, ich weiß es gar nicht, ich gucke es tatsächlich nicht. Bin da ein bisschen überfordert, wer da eigentlich so fährt und was da so abgeht. Aber wenn die jetzt alle auf Einheitschassis fahren, dann ist ja die ganze Idee von, ich finde VW cool oder Ford, Audi oder Peugeot, ist irgendwie dann dahin, oder?
Ich denke, das hat damit zu tun, dass es da hauptsächlich um den Sport geht und darum, dass die Rennen spannend sind und Spektakel bieten. Da liegt der Schwerpunkt jetzt nicht so sehr darauf, dass da die einzelnen Konstrukteure möglichst viel von den Fahrzeugen selbst konstruieren wollen, sondern dass es im Endeffekt fertige Chassis sind, die dann nur im Endeffekt gebrandet werden, so wie das die Nesca-Rennserie seit
immer
40 Jahren macht, mindestens. Und wie gesagt, man möchte sich da vielleicht auch gar nicht so sehr in der Technik verlieren, in der Serie, ganz anders als das beispielsweise in der Formel 1 oder der Formel E der Fall ist, wo die Technik ja einen gewichtigen Aspekt darstellt. Wie gesagt, man will da einfach nur das, wie gesagt, Action auf der Strecke bieten und da sind, ich sag mal, solche Sachen eigentlich eher irrelevant. Mhm.
Dann ist ja alles in Ordnung. Denn Spaß dürfte garantiert sein, denn in den Autos werden zwei 250 kW Motoren verbaut werden, einer vorne, einer hinten. Die Autos sollen bisher die bisherigen 1300 Kilo Gewicht behalten und da gehe ich davon aus, dass gerade wenn ich auf losem Untergrund unterwegs bin, doch einiges an Spaß da ist mit dem Drehmoment, dass mir 500 kW Elektromotoren liefern. Also können wir schon vorstellen, dass man da auf seine Kosten kommt. Wenn man jetzt nicht so der Soundfetischist ist, ne? Weiß man nicht.
Aber ich finde ja auch, dass die WRX dafür eine ideale Plattform eigentlich ist. Ich meine, wo, wenn nicht im Rallycross, brauchst du Drehmoment und schnelle Beschleunigung und von 0 auf 100 in keiner Zeit am besten und ja, Drehmoment immer, wenn du es haben möchtest.
Und hast keine Reichweitenprobleme?
Es gibt auch keine Reichweitenprobleme, weil die Runden sind halt noch nicht mal einen Kilometer lang und davon drehst du dann 5 und dann war's das mit dem Heat. Also Rallycross ist wirklich ideal eigentlich für elektrischen Motorsport. Und ich schaue die Serie jetzt schon ganz gerne. Ich verfolge die meisten, also ich verpasse es meistens und schaue mir dann gerne Highlights an von den Heats im Nachhinein. Aber das macht jetzt schon richtig Spaß, die Jungs da und Mädels im Kreis fahren zu sehen. Und mit Elektro wird das nochmal, es klingt natürlich anders, aber es wird, glaube ich, nochmal ein bisschen hitziger werden. Unterstützung kriegen die auch von alten Formel-E-Hasen. Phil hat's gesagt, Williams macht die Batterie, die sind jetzt außer Formel-E weg, werden ersetzt von McLaren. Dafür geht Williams jetzt eben rüber in die WRX. Und zusammen mit Williams geht auch Benoit Dupont, der ehemalige Formel-E-Sportchef, weg in diesem Sommer, eben gewechselt aus der Formel-E in die WRX, um da den Wechsel auf Elektromobilität zu begleiten. Die einzige Sorge, die es bei der WRX noch gibt, das sind im Moment die Hersteller. Es gibt einmal bis Mitte August, also jetzt die nächste Woche oder die nächsten zwei Wochen vielleicht auch noch, eine Deadline für Hersteller, die sich dafür einschreiben wollen. Bisher hat allerdings nur Peugeot gesagt, fest, wir sind dabei. Und ja, die anderen Hersteller, so Ford, VW, Audi, die momentan dabei sind, die sind zwar interessiert und die FIA wünscht sich auch 4 Konstrukteure, aber offiziell, öffentlich und in aller Breite hat sich bisher nur Peugeot dazu bekannt, an der elektrischen WRX teilzunehmen. Also das ist noch was wir auf jeden Fall im Auge behalten sollten. An sich aber finde ich ein ganz hübsches Konzept, eine nette Idee, super, also eine super Plattform fürs Bewerben von Electric Mobility. Das kann Spaß machen.
Jawohl, 2020. Und ein Jahr früher geht schon eine andere Rallycross-Serie elektrisch an den Start, nämlich Red Bull Global Rallycross, oder? Wir hatten das da reingeschrieben, ich weiß darüber so wenig.
Ich habe das da reingeschrieben, die GRC. Das ist so das nordamerikanische Pendant zu der WRX, die halt weltweit ist. Und GRC ist dann ja lokal, in Anführungszeichen, nur in Nordamerika. Das ist die Serie, wo jetzt unter anderem Scott Speed alles dominiert, der früher ja auch mal Formel E gefahren ist. Es ist ähnlich zur WRX und es treten Ford und Volkswagen an eigentlich nur, die sich da bekämpfen auf der Strecke. Aber auch die kriegen eben eine E-Kategorie ab 2019. Und es gibt noch eine andere Kategorie, die ebenfalls auf Elektro umstellt. Ich bin ja komplett am Ausrasten.
Ach, tatsächlich?
Noch jemand eine Idee? Ja.
Wie, ja, wir wissen das natürlich alle, aber die Hörer wissen es nicht, Tobi. Lass sie raus, die Katze aus dem Sack.
Die TCR, die Touring Car, wofür steht das R?
Racing.
Racing?
Racing.
TCR International Series.
Das steht tatsächlich TCR einfach nur für Racing.
Touring Car Racing, na okay, gut.
Das war zu einfach, ja. Da kann man ja nicht drauf kommen.
Das war zu einfach, ja. So, möchte mir jemand was darüber erzählen? Ich kenne ja auch nicht mal den Namen von den Freunden.
Ja, ich finde es ganz spannend, ehrlich gesagt, denn bei der TCR ist ein bisschen anders als bei den Rallycrossern. Die wollen nämlich mit ausschließlich Heckantrieb ins Rennen gehen. Krasserweise wollen sie aber trotzdem vier Motoren verbauen, und zwar paarweise links und rechts jeweils zwei an den Hinterrädern, die zusammen von 300 kW Dauerleistung bis 500 kW Peak, also etwas über 400 bis 680 PS auf die Hinterachse buxieren. Das gepaart mit einem 65 kWh Akku, da kann man also auch eine Weile fahren. Und da gehen die dann los und fahren Tourenwagenrennen. Und da glaube ich, da steckt einiges an Potenzial drin. Man hat jetzt auch kürzlich den von Seat produzierten Cupra E-Racer gesehen. Ein extrem heißes Fahrzeug, finde ich. Also sieht ein bisschen aus wie Fast and Furious 2023. Und das ist genau, was man sich irgendwie da wünscht. Ja, so wie wir auch bei der, wie heißen sie noch, diese Tesla-Serie, die irgendwie nicht kommt. Electric GT, schon wieder vergessen, wie die heißen. Die heißen ja auch jetzt wieder anders und ich habe den Namen erst recht vergessen.
Electric ECPS. Production Car Series.
Ja. Ja, genau, keine gute Idee. Und ja, da freue ich mich ja schon immer drauf, die Model S über die Strecke fahren zu sehen. Und jetzt die Idee von diesem Cupra E-Racer und ähnlichen Fahrzeugen, gepowert mit 500 kW auf der Hinterachse, auf Tourenwagenart, eben über die Strecke geprügelt, schön ein bisschen mit Kontakt und so, wie man eben solche Autos dann im Rennen fährt. Da, glaube ich, ist richtig Wumms drin. Da kann ich mir gut vorstellen, dass ich mir das auch angucken könnte. Aber da gilt es auch wieder ein bisschen zu warten, denn wann fangen die an? Auch 2019 oder 20 erst? Das weiß ich jetzt gerade gar nicht.
Ja, ich weiß es auch nicht. Oh, einmal mit Profis arbeiten. Dennis wird uns steinigen dafür.
Ja, ist doch nicht schlimm. Dann musst du erstmal vorbeikommen hier, bevor der was machen kann.
Dennis. Er muss erstmal zuhören, der ja, Dennis.
Komm mal rum, Dennis. Kommst du mal rum einfach.
Pass auf, ich hab's rausgefunden. 2019 gibt's erste Events und 20 dann eine volle Saison.
Aha. Da bin ich mal gespannt. Denn das haben ja schon viele gesagt, ne? Wir machen nächstes Jahr mal ein bisschen was und dann legen wir richtig los. Ich glaube das immer erst, wenn es soweit ist.
Robo-Race.
Ja, es ist alles nicht so einfach, wie man sich das vorstellt, habe ich so das Gefühl. Um das vielleicht noch abzurunden und vielleicht den Bogen nochmal zu spannen, zurück zur Formel E. Auch im Motorradsport redet man ja über vollelektrische Bikes. So unter anderem in der MotoGP. Das haben wir auch vor längerer Zeit, wenn ich mich nicht komplett irre, mal erzählt. Oder es war dieser andere Podcast, dass die MotoGP eine elektrische Serie oder Subserie oder Nebenserie, Unterserie, wie heißt das dann, etablieren möchte.
Kategorie.
Kategorie, danke.
Genau so.
Form heißt auf Deutsch Formular.
Nur das Subserie heißt auf Deutsch Kategorie.
Subserie ist auch gut.
Ja. Ja, wie gesagt, wir hatten es ja auch schon mal angesprochen, es gab dazu auch vor einigen Monaten einen Artikel auf unserer Seite eformel.de, kann ich nur noch mal empfehlen. Und ja nicht mit anderen Podcasts verwechseln.
Tschüss.
Genau, und zwar ist es die Moto E, die ab dem Jahr 2019, also in der kommenden Saison schon, bei 5 Europarennen der MotoGP mit an den Start gehen wird. Da wird es dann eigene Rennen geben, die über eine relativ kurze Renndistanz gehen. Aber ich sag mal, ist in einem Motorrad natürlich auch nicht ganz so einfach, einen 220 Kilogramm schweren Akku wie in der Formel E mit sich rumzuschleppen. Deshalb, wie gesagt, da etwas geringere Reichweiten und die Rennen sind relativ kurz. Aber wie gesagt, das ist schon für die kommende Saison als feste Rennserie in Planung, nicht nur Show-Events, sondern tatsächlich echte Rennen, die dann ausgetragen werden sollen.
Und auch unterstützt von den ganzen großen Teams, ne? Also jedes MotoGP-Team kriegt 2 Bikes und jedes Moto oder Handvoll Moto2 und Moto3-Teams kriegen auch noch ein Bike. Das heißt, wir haben am Ende tatsächlich ein Grid von mindestens mal 18 Fahrern. Also, wenn Fahrer zustande kommen, 18 Motorräder gibt es jedenfalls, gibt bestimmt auch 18 Fahrer, die da Lust drauf haben. Das Moto E-Bike, das fährt hin und wieder schon bei den Rennen, so ein bisschen als Showrun, mal so eine Runde um den Kurs. Und das wird auch spannend. Es gibt so viel tollen elektrischen Motorsport, ich bin ganz begeistert davon.
Nicht jeder ist begeistert von elektrischem Motorsport, Tobi.
Sag bloß.
Bloß. Ach so. Ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Mr. Ross Brawn, mittlerweile seit 40 Jahren im Rennsport tätig, findet Formel-E-Rennen ziemlich lahm. Wie konnte das passieren? Kann mir das einer erklären?
Das habe ich auch gehört, ja. Habe ich auch gehört.
Wer ist dieser Ross Brawn? Also wir haben in der Pre-Show haben wir kurz drüber gesprochen, wie viel man über Ross Brawn erzählen muss. Und ich habe gedacht, ja, da reichen vielleicht zwei Wörter oder Sätze. Und der Tobi W. meinte, ja, da müssen wir vielleicht schon irgendwie einmal drüber gehen, damit auch Leute, die sich vielleicht mit Formel 1 nicht so auskennen, eine Idee davon haben, wie viel Gewicht das Wort von dem Typen so haben könnte. Ne? Und jetzt, Tobi-Lein, leg mal los.
Ja, ja, Ross Brawn ist ein Mann, der 35 Jahre aktive Erfahrung als Ingenieur in der Formel 1 mit sich bringt, hat direkt nach seinem Studium 1976 damals bei March begonnen, war dann anschließend lange Zeit bei Williams, ist da zum, ich sag mal, zum Chef-Aerodynamiker aufgestiegen in Mitte der 80er, hatte dann kurz ein Engagement beim Team Haas, nicht dem Team Haas, was jetzt gerade in der Formel 1 fährt, sondern dem US-Motorsportprojekt, was es in den 80ern gab, war dann noch zwei Jahre bei Arrows und zeichnete sich dann verantwortlich für die Jaguar-Prototypen in der Gruppe C, die dann auch 1991 da die alte Gruppe C-Weltmeisterschaft gewonnen haben. Dann ging es wieder zurück in die Formel 1 zu Benetton, wo er dann zunächst Nelson Piquet Senior betreute und dann anschließend, ich sag mal, als Chefstratege großen Einfluss auf die beiden Weltmeistertitel von Michael Schumacher hatte. Dem folgte er dann auch 1997 zu Ferrari und feierte weitere Konstrukteurs- und Fahrerweltmeistertitel dort. Dann gönnte er sich eine kleine Auszeit, wurde 2008 dann nochmal Teamchef bei Honda. Nach dem Rückzug von Honda kaufte er das Team und ging mit Mercedes-Motoren unter dem Namen Brawn GP an den Start, gewann dann mit Jenson Button direkt auch die Fahrerweltmeisterschaft und außerdem die Konstrukteursweltmeisterschaft und verkaufte das Team dann an Mercedes, wo es heute noch in der Formel 1 am Start ist und ich sag mal in den letzten Jahren fast alles gewonnen hat, was es zu gewinnen gibt. Brawn blieb allerdings nur noch bis 2013 als Teamchef da an Bord und verließ das Team dann und ja, ist dann, nachdem er mehrmals schon wieder mit der Formel 1 in Verbindung gebracht wurde, seit Januar 2017 Sport- und Technikverantwortlicher bei Liberty Media. Das ist die Muttergesellschaft, die Formel 1 gekauft hat und arbeitet daran, jetzt die Formel 1 zukunftstauglich zu machen.
Wow.
Das ist ein Lebenslauf, oder?
Da. Es gibt Leute, die ja doch einiges geleistet haben in ihrem Leben. Ne? Das ist schon beachtlich.
Das ist sehr beachtlich tatsächlich. Wusste ich gar nicht. Heute viel gelernt. Ich wusste nur, also meine Güte, meine Erinnerung setzt dann irgendwann ein, als der bei Ferrari am Kommandostand saß. Und wenn er nicht am Kommandostand saß, hat er geangelt.
Ja, davor warst du ja noch gar nicht geboren.
Genau. Na eben. Ich meine, kannst du ja vieles nicht wissen.
Ja, wie gesagt, er hat gesagt, die Formel E wäre ziemlich lahm. Darf man jetzt aber auch nicht falsch verstehen. Lahm, denke ich mal, ging da ausschließlich um die Geschwindigkeit, die Renner fahren. Ich sag mal, wenn man sich das mal nüchtern betrachtet, die schnellsten Formel-E-Rennen werden mit Durchschnittsgeschwindigkeiten von 130 km/h gefahren. Das ist natürlich auch noch eine ganze Ecke von der Formel 1 weg, die regelmäßig über 200 km/h liegen.
Im Durchschnitt?
Was die Durchschnittsgeschwindigkeit okay. Im Durchschnitt, ja. Und das ist,
Also
ist
lahm im Sinne von langsam und nicht lame.
Ja, richtig.
Okay, na gut.
Na, also so ein Mix aus beidem. Ich erkläre es nochmal kurz. Auf Deutsch steht jetzt auf unserer Webseite und auf anderen auch lahm. Das Problem ist, dass es da eigentlich unmöglich ist, das zu übersetzen aus dem Englischen. Der Junge kann nämlich kein Deutsch. Im Originalinterview, das hat er mit F1 Fanvoice gemacht. Das ist so eines der neuen Liberty-Projekte, das die Formel 1 wieder toll machen soll. Sagte er tame. Und das heißt dann sowas wie zahm oder dressiert oder brav, lustlos, wenig aufregend, lasch und auch lahm irgendwie. Also was aus dieser Wortfamilie, aber du kannst halt nicht sagen, Formel-Ehren sind ziemlich dressiert. So, also die Quintessenz steckt drin, man weiß, wenn ein Tier dressiert ist, dann verhält es sich so und so sieht er die Formel E, aber du kannst halt nicht sagen, der findet, dass die Formel E dressiert sind. Und zahm ist auch ein falsches Wort dafür.
Ja, verstehe schon.
Aber so das ist die Interpretation davon.
Genau. Ich glaube, das nächste Zitat aus dem Text fasst es ganz gut zusammen, nämlich es liefert nicht, die Formel E liefert nicht das nötige Spektakel. Und das, finde ich, geht schon mal in die Richtung dessen, was er, glaube ich, ursprünglich meinte, oder?
Ja, obwohl sich das mit Sicherheit auch nicht auf die Action auf der Rennstrecke bezieht, sondern eher um das Drumherum. Da ist ja, ich sag mal, was die Action auf der Rennstrecke angeht, da habe ich selten in letzter Zeit ein Formel-1-Rennen erlebt, was der Formel E überhaupt nahe kam.
Ja, du bist aber auch viel objektiver als die in der Formel 1 drinstecken. Die halten das halt einfach tatsächlich für ganz großes Kino, fürchte ich.
Ja, aber so ist, ich sag mal, das was an unmittelbarer, auch mediale Aufmerksamkeit erregt wird, ist natürlich bei der Formel 1 eine ganz, ganz andere Hausnummer. Auch wenn, ich sag mal, die Formel E sich da Mühe gibt, durchaus mal den einen oder anderen Star und diverse Sternchen durch die Startaufstellung laufen zu lassen. Auf dem Grid beim Monaco Grand Prix sieht man da ganz andere Größenordnungen. Ich sag mal, rumflanieren, das ist schon noch nicht auf einem Level, würde ich sagen.
Weil du das gerade sagst, weißt du, wer heute bei MotoGP-Rennen in Spielberg auf der Startaufstellung herumflaniert ist?
Nein. Das Eichhörnchen von Obi?
Ross Brawn. Er hat gesagt, er ist im Urlaub in Italien und sein Nachbar ist zum Rennen gefahren und meinte, magst du mitkommen, jetzt war er da in der Startaufstellung. Ja, aber hast du schon recht, Tobi. Es ist halt wirklich, also Brawn sagt auch, es ist eine andere Größenordnung und das stimmt auch. Und man darf nicht Apfel mit Birne vergleichen und richtig, auch nicht Formel E mit Formel 1. Man muss wirklich im Kopf behalten, dass die Formel E 4 Jahre erst alt ist. Das haben wir vorhin bei den TV-Zahlen schon gesagt. Und es die Formel 1 seit bald 70 Jahren gibt.
Genau.
69, ja.
Das ist klar, dass die noch nicht in der gleichen Größenordnung mitspielen können. Was mich trotzdem überrascht hat, war einmal die Sache, liefert nicht das nötige Spektakel und dann die Persönlichkeiten fehlen. Ich frage mich, was für eine Formel E derjenige, der gute Brawn geschaut hat in den letzten Jahren. Oder er scheint jedenfalls nicht viel davon mitzubekommen haben, was für Persönlichkeiten tatsächlich in der Formel E unterwegs sind. Natürlich, die Autos sind langsamer und da muss man vielleicht sich weniger was trauen als in der Formel 1. Würde ich sogar so weit gehen und sagen, man muss sich in der Formel E weniger trauen als in der Formel 1. Es gibt halt keine Kurven wie Eau Rouge oder sowas. Oder Radillon, wie sie ja heißt, wo man dann mit 250 Sachen durchprügelt. Sondern man muss eben immer wach sein im Kopf. Das ist eine andere, weiß ich nicht, ein anderes Level von Aufmerksamkeit und mutig sein, das in der Formel E gefordert wird. Trotzdem, Persönlichkeiten gibt's allemal. Ich meine, denken wir zurück an Buemi in Montreal. Denken wir an Wern und Lotterer in Santiago. Denken wir an Abt und Di Grassi in New York. Denken wir an Piquet und Di Grassi und Buemi in London. Es ist so viel Persönlichkeit meiner Meinung nach in der Formel E. Das ist zum Großteil auch noch früher, also nicht zum Großteil, aber einige sind früher selbst Formel 1 Fahrer gewesen. Tja, ich weiß es nicht, aber so wirklich annehmen möchte ich die Kritik nicht, dass Persönlichkeiten in der Formel E fehlen. Seht ihr das ähnlich oder ganz anders?
Nee, das ist nicht ganz so einfach. Das denke ich mal, da geht es auch um die Öffentlichkeitswirksamkeit von einer Persönlichkeit. Ich sag mal so ein Kaliber wie Fernando Alonso oder Kimi Räikkönen, die natürlich, ich sag mal, als die Persönlichkeiten in der Formel 1 im Moment gelten. Ich denke mal, da tut sich die Formel E sicherlich schwierig, sowas Ähnliches zu finden. Aber ich sag mal, was das Gros angeht ich sag mal, ganz ohne Persönlichkeiten ist das Ganze da ja natürlich auch nicht in der Formel E. Wie du schon sagtest, viele Fahrer, die früher Formel 1 gefahren sind und auch außerhalb der Autos geht es da einigermaßen rund. Wie gesagt, es ist auch ähnlich wie bei den anderen Aussagen. Es ist noch nicht auf eine Stufe zu stellen, aber ich sag mal, ganz so schlimm wie es die Formel E Anhänger aus den Aussagen von Braun rauslesen können, ist es natürlich auch nicht. Ist vielleicht auch immer so ein bisschen eine Interpretationsfrage, wie man die Aussage jetzt genau versteht.
Man soll ja immer mit einem guten Gedanken enden. Und Braun hat ja nicht nur so schön blumig verpackt, wie er das seit Jahrzehnten gemacht hat, seine Kritik an anderen Sachen. Hat ja nicht nur Formel E ein bisschen kritisiert, in Anführungszeichen, wie gesagt, Interpretationssache, sondern er hat auch was ganz Interessantes über die Zukunft der Formel 1 gesagt. Und zwar meinte er, dass sich die Formel 1 selbstverständlich auch weiterentwickeln wird. Und dann ging es weiter mit: Wir brauchen eine gute Balance aus Sport, technischer Relevanz und Interaktion mit den Fans. Wenn wir in 5 oder 10 Jahren eine neue Antriebsgeneration benötigen, werden wir das Regelwerk eben anpassen. Ich sehe auch keinen Grund dafür, und jetzt festhalten, warum wir für immer bei Verbrennungsmotoren bleiben sollten. Wee? Wer weiß, was die Zukunft bereithält. Und alle so, was?
Ja, die ganzen Hardcore-Formel-1-Leute haben wahrscheinlich, den lief allen ein kalter Schauer den Rücken runter.
Ja, weil besonders nochmal, Braun ist Sport- und Technikverantwortlicher von der Formel 1. Also der Knabe hat was zu sagen. Und jetzt deutet der an, ja, vielleicht in 10 Jahren elektrisch. Wie wär's mit der Formel 1? Tja.
Ja, das hat er ja auch nicht gesagt.
Na ja, aber was gäbe es denn für eine andere Option außer Verbrennungsmotor und Brennstoffzelle? Ich glaube kaum, dass Formel 1 mit Brennstoffzelle unterwegs sein wird in 10 Jahren.
Es könnte gefährlich werden.
Das ist die gute Frage. Ja, es wird auf jeden
Fall... Man kann Pferde vorspannen.
Oder Tretern so feuersteinartig. Das ist nochmal richtiger Sport dann.
Ja, dann kann sich keiner mehr beschweren, dass das kein Sport
ist. Ja,
dann
strampelt da mal in Spa den Berg rauf. Das ist richtig hart, glaube ich.
Tja. Naja. Aber das ist jedenfalls die Anspielung gewesen, glaube ich, doch ziemlich sicher. Wenn es so kommt, warum denn nicht elektrisch? Warum nicht elektrisch, hat dann aber Agag beantwortet.
Kannst du vergessen.
Ich weiß nicht, ob ihr das an euch, ob ihr das mitbekommen habt, wie Agag drauf geantwortet hat.
Da haben wir schon drüber
gesprochen. Mal.
Ja. Agag hat müde gelächelt und gesagt, nee, Jungs, ist nicht. Denn die Formula E Holdings, die Veranstalter der Formel E, haben eine Exklusivlizenz von der FIA, die es ihnen für 25 Jahre erlaubt, Formelrennserien oder 4 sanktionierte Formelrennserien mit Elektromotoren zu veranstalten. Also hätte diesbezüglich die Formel E frühestens 2039, also erst in 21 Jahren, die Chance, komplett elektrisch zu werden. Es sei denn, man würde sich irgendwie mit der Formel E einig darüber, dass man dann eine Sublizenz erwirbt, worüber sich Agag im nächsten Satz dann auch positiv geäußert hat, dass man dem grundsätzlich nicht im Wege stehen wolle. Aber erstmal ist man da auf das Wohlwollen von Alejandro Agag beziehungsweise auf das Wohlwollen der Formel E angewiesen, um so einen Schritt überhaupt machen zu dürfen.
Ja, da sollte man mal nicht zu viel dissen, wenn man hinterher vielleicht doch mitspielen muss, weil es nicht mehr anders geht.
Und ich bezweifle auch sehr, dass die Formel E in den nächsten 20 Jahren irgendwann einwilligen wird, okay, mach doch auch was Elektrisches. Oder ja, was Elektrisches. Einfach, weil die damit ja ihren ganzen Vorsprung, ihre ganzen Vorteile die sie ja hat und Vorzüge, die die Formel E hat gegenüber der Formel 1, einfach verspielen würde.
Ja, ich glaube, die Formel E will nichts Geringeres werden als die Formel 1 des elektrischen Zeitalters, oder? Ich meine, wenn man sich anguckt, was Agag, in was für Größenordnung der denkt und wie diese Serie sich in so kurzer Zeit entwickelt hat, die wollen nichts anderes sein als die Formelrennserie auf der Welt. Und da glaube ich fest dran. Und ich glaube auch, dass sie alles tun, um das zu erreichen. Ja, die werden da nicht lange fackeln. Wenn in der nächsten Handvoll Jahre von der Formel 1 jemand anklopft und fragt, wie ist denn das jetzt mit elektrisch, da glaube ich nicht, dass sie ohne einen immens großen Geldkoffer überhaupt eingelassen werden. Und dann müsste sie immer noch erstmal diskutieren. Ja, ich kann mir das nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Die bauen da was Großes und Wichtiges auf und das soll nachhaltig funktionieren und ist auf lange Sicht gedacht und geplant. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie in naher Zukunft davon abweichen werden, die Nummer 1 in dem Genre sein zu wollen oder werden zu wollen. Und das ist ein bisschen wie mit der Formel 1 jetzt. Ich meine, was man aus der Argumentation von Brawn und auch vielen anderen so raushört, ist das, was man immer hört, wenn die großen Alteingesessenen, die schon immer am Ruder gesessen haben, die immer alles bestimmt haben, denen das Geld überall zugeworfen wird, wenn die sehen, jemand von außen greift an, dann stehen die auf ihrem Türmchen, auf ihrer Festung, hinter ihrem Burggraben und den Geschützen und lächeln müde, bis sie anderen näher kommen und dann fangen sie an, irgendwelche Gründe zu finden, warum die anderen doof sind. Und das machen sie so lange, bis der Turm fällt. Und das ist immer dasselbe Spiel und das wird mit der Formel 1 am Ende auch womöglich passieren. Ja, die sind jetzt fast 70 Jahre alt, die sind immer Top of the Pops gewesen und jede Ära endet und da glaube ich, kann man lange dran rumreden. Et küt wie et küt, sagt der Kölsche Jung.
So sieht's aus.
Dem ist nichts hinzuzufügen, jetzt habe ich alle platt geredet. Aber das war jetzt wieder auch nur Orakel und Glaskugel und meine persönliche Meinung, also bitte jetzt nicht irgendwie irgendjemanden doof finden außer mir, das war ja meine eigene Meinung. Ne? Das würde ich aber sagen, ist es Zeit, nochmal Fakten zu liefern. Tobi, mach dich bereit.
Ab die Post.
Der Formel E Fakt der Woche.
Felipe Massa wird der 24. Ex-Formel 1 Fahrer in der Formel E.
So viel zu
kurz und knackig.
So viel zu großen Namen im Formel E Sport. Da sind doch gar keine, ist keine Prominenz am Start.
Und was wir auch ganz vergessen haben, sind die ganzen Hersteller.
Ja.
Also gut, die großen Hersteller. Formel 1 sind natürlich auch viele Hersteller dabei, aber es ist eben niemand dabei wie Audi, riesengroß in Deutschland, niemand so groß wie BMW, also und der Welt. BMW groß in Deutschland und der Welt, Mahindra groß in Indien, Jaguar, Renault oder Nissan. Ja. Nee, das ist schon was anderes. Jedenfalls Fakt der Woche, ne? Massa. Nummer 24 aus der Formel 1.
Nicht schlecht. Das ist eine höhere Zahl, als ich erwartet hatte. Ich habe aber auch nicht drüber nachgedacht bis jetzt. Aber es ist ja meistens so, wenn der Fakt kommt, bin ich immer erstmal überrascht. Und dann denke ich, okay, wenn ich drüber nachgedacht hätte, hätte ich das vielleicht auch gewusst. Aber dafür haben wir ja die Faktenecke hier auch. Tobi W., bist du überrascht, wie hoch die Zahl ist? Oder wusstest du es?
Ich wusste es nicht und ich bin ein bisschen überrascht, dass es doch über 20 mittlerweile sind.
Das ist schon ganz schön groß.
Was wir jetzt zum Ende nochmal erwähnen müssen, weil es gab eine freudige Nachricht aus der letzten Woche vom Mittwoch. Herzlichen Glückwunsch an Maro und Steffi Engel zur Geburt von Tochter Sophia Grace Engel, geboren am 8.8.2018 um 2:22 Uhr.
Ja. Ja, herzlichen Glückwunsch und alles Gute.
Herzlichen Glückwunsch.
Das ist ja nett.
So der Vollständigkeit halber noch. Tja, und nu war's das für die Woche, oder?
Ja, sieht ein bisschen so aus, ne? Also, das Themenblatt ist leer, alles abgehakt oder durchgestrichen. Da sind ja Leute auch verschieden, ne? Leute, die Aufgaben erledigen und die so durchstreichen, so richtig so mit Werbe, so. Ja, die sind so richtig stolz darauf, dass sie die Aufgabe jetzt erledigt haben. Ich sehe das, was ich da geschafft habe, immer gerne hinterher nochmal. Mach nur ein Häkchen dran. Bin ich vielleicht bisschen picky.
Wie ist das bei dir, Tobi? Du stehst und schmeißt es weg.
Genau, aber du machst da viel handschriftlich auch. Du streichst aber nichts durch. Du zerknüllst es dann einfach.
Richtig. Ja.
Verstehe.
Es steht dann und dann mache ich es fertig und dann kommt's weg.
Und dann kommt's weg, genau. Brauche ich nicht mehr. Ja, das ist doch gut. Dann bist du auch tatsächlich relativ reif für dein Alter, denn viele in deinem Alter, die müssen ja alles aufbewahren, weil sie sich nicht trennen können von den schönen Bildern von Prinzessinnen und weiß ich nicht, was ihr da so macht. Einhörner. Ich finde ja Einhörner cool. Aber das ist auch wieder ein Thema für einen anderen Podcast. Wir kommen zum Ende, oder? Wie sieht's aus? Bevor wir komplett ins Schwafeln abdriften, Tobi, leg los. Was machen wir auf Patreon?
Mal hingucken und mal schauen, was uns so interessiert. Das ist die eine Sache, von der ich mich nie trennen werden könnte. Das war kein Satz.
Trennen können werde.
Vom wöchentlichen Hinweis auf patreon.com/epod, wo es alle spaßigen Sachen gibt, die euch vielleicht auch interessieren. Von ja, allen Sendungen mit Pre- und Post-Show zusammen oder von O-Tönen, die wir bei den Rennen aufnehmen oder von Extra-Episoden, von explizitem Dank in einer Episode von uns. Alles dabei, was das Herz begehrt. Guckt da gerne mal vorbei. Es lohnt sich. patreon.com/epod.
Das war's für diese Woche. Danke an die beiden Tobis. Euch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Sonntag. Macht es gut.
Und danke auch an Phil.
Bitte, bitte.
Tschüss.
Tschüss.